Hallo und herzlich willkommen bei Unerhört Kreativ, der RMS-Podcast-Reihe, in der wir dem Thema Kreativität auf den Grund gehen, vielleicht euch auch neue Aspekte präsentieren. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, ich bin Wolfgang Walloch, Radiomoderator, und meine Kollegin Jeannie Lampel, die nicht nur Moderatorin ist, sie ist auch Influencerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Sängerin, und ich habe jetzt wahrscheinlich noch 5 Berufe vergessen, aber ich bin froh, dass du da bist.
Alles, was die Jugend heutzutage macht. Hallo, freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Blackout ist Fiktion. Doch während meiner Arbeit an dem Manuskript wurde meine Fantasie mehrmals von der Realität eingeholt. Mark Ellsberg ist internationaler Bestsellerautor. Der 1967 in Wien geborene Kreative arbeitet zunächst in der Werbung als Kreativdirektor und Strategieberater und bei der Tageszeitung Der Standard als Kolumnist. Auch in dieser Zeit schreibt er bereits Bücher wie zum Beispiel Die Geschichte Saubermann oder Wiener Herz. Im Jahr 2012 schreibt Mark Ellsberg sein Buch Blackout, in dem Europa durch einen Zusammenbruch aller Stromnetze im Dunkeln liegt. Dieser Roman wird zum internationalen Bestseller. Alleine im deutschsprachigen Raum wird Blackout über 2 Millionen Mal verkauft und außerdem in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Neben den erwähnten Erfolgen bekommt das Buch 2012 ebenfalls die Auszeichnungen Wissensbuch des Jahres 2012 in der Kategorie Unterhaltung und steht mehrere Jahre auf der Bestsellerliste des Spiegel. Aber nicht nur Blackout ist ein erfolgreiches Werk des Autors. Der fesselnde Roman ist nur der Anfang des schriftstellerischen Erfolgs von Mark Ellsberg. Seine Werke Zero, Sie wissen nicht, was du tust, Helix, Sie werden uns ersetzen, Gier, Wie weit würdest du gehen oder Der Fall des Präsidenten sind in diesem Kontext ebenfalls als Erfolge des österreichischen Schriftstellers zu nennen. Seit 2021 ist Ellsberg außerdem Universitätslektor für das Fach Storytelling an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Hallo Marc, freut uns sehr, sehr, dass du hier bist. Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast.
Danke, dass ich da sein darf.
Marc, du bist ja sowas wie ein kreativer Superstar. Also es ist wirklich eine große Ehre, dass du heute auch hier bei uns bist. Und womit ich beginnen möchte, ist die Frage, warst du heute schon kreativ?
Das weiß ich noch nicht.
Wann erfährst du das? Wann erlebst du Kreativität?
Wenn der Prozess zu Ende ist. Für mich ist Kreativität ja letztendlich ein Prozess. Und am Ende des Prozesses weiß man, ob etwas rausgekommen ist, das auch wirklich kreativ ist. Das weiß man selten sofort. Ich zumindest.
Das heißt, die Frage, was Kreativität ist, haben Sie somit schon beantwortet. Ist es für Sie ein Prozess oder ist da noch mehr dabei?
Nein, also Kreativität an sich ist ein Prozess, an dessen Ende steht, dass man in irgendeiner Kategorie, in irgendeinem Bereich etwas geschaffen hat, was zumindest für diese Kategorie, für diesen Bereich neu ist. So würde ich zumindest definieren. Das kann in meiner früheren Berufswelt der Werbung genauso sein wie in der Wissenschaft, wie in den Medien, wie in der Buchhaltung, kreative Buchhaltung. Ne? Also das kann alles kreativ sein.
Ja, aber Marc, ich muss dich unterbrechen. Ja. Das klingt mir jetzt zu technisch. Ich meine, wenn wir uns als Laien jemand einen kreativen Menschen vorstellen, dann ist das ein kreatives Chaos. Ja. Das ist etwas, man wird inspiriert, man wird von der Muse geküsst. Und jetzt kommst du mit den technischen Terminus, ein Prozess daher.
Ja, ich halte genau gar nichts von diesem komischen Geniekult, den wir immer haben. Ich habe das auch in der Werbung nie mögen. Diese Kreativen, die losgehen, irgendwie ein paar versponnene Ideen haben. Und in seltenen Fällen, das sind aber 1000 Guldenschüsse, sind sie mit ihrer verrückten Idee sogar dann mal auf den Punkt gekommen. Aber in den meisten Fällen war das vielleicht eine lustige Idee. Die gewinnt ja vielleicht sogar irgendwelche Kreativpreise. Ja. Aber sie verkauft nicht im Markt und das ist in dem Fall ihre Aufgabe der Kreativität. Also sich einfach nur hinsetzen und verrückte Ideen zu haben, ist ein Teil dieses Prozesses. Ja. Aber zum Beispiel der nächste Schritt, und das ist nicht einmal der erste Teil des Prozesses, der nächste Schritt, wenn man mal diese 1000 Ideen gehabt hat, ist den Papierkorb herzunehmen und die ersten 30 Ideen, die man gehabt hat, sofort einmal wegzuschmeißen. Weil die ersten 30 Ideen hat jeder andere auch auf Anhieb. Okay. Und da wird's dann fängt's an, vielleicht langsam mal interessant zu werden. Aber bevor du überhaupt die Ideen hast, meiner Meinung nach muss man mal seine Hausarbeiten machen und wissen, wovon man überhaupt spricht. Also Beispiel frühere Leben in der Werbung. Ich kann nicht für irgendein Produkt oder eine Dienstleistung Werbung machen, wenn ich das nicht sehr, sehr gut kenne. Also dieses, naja, ich kaufe eh Joghurt im Supermarkt, ne, kann ich auch Werbung dafür machen, funktioniert nicht. Oder ich fahre eh Auto, kann ich ganz wurscht für welche Marke Werbung machen. Nein, so funktioniert es nicht. Wie gesagt, man kann verrückte Ideen für Autowerbung haben. In den seltensten Fällen wird sie aber am Schluss erfolgreich sein, wenn man einfach nur so drauf losmarschiert. Hausaufgaben machen und auf Basis dieses breiten Wissens dann anfangen zu schauen, wo kann ich da eigentlich noch kreativ sein? Da gehört zum Beispiel für mich in der Werbung hat auch dazu gehört, immer ganz stark zu recherchieren, was gab es denn in dem ganzen Bereich an Werbung schon. Das wird dann nämlich noch viel verzwickter, weil dann kommt man oft drauf, ach du liebe Güte, das gab es ja auch schon und das und das und das an Umsetzungen, an Kreativen. Ja. Und deswegen muss man ja seinen Kreativprozess dann noch viel stärker fokussieren. Da kommt man dann zum Beispiel drauf, wenn man vergleicht, die ganzen, das habe ich immer und immer wieder erlebt in der Werbung, wenn du mit Kreativen zusammenarbeitest, die ohne die Hausaufgaben zu machen rangehen, die legen dir da ihre ersten drei großartigen, genialen, inspirierten, chaotischen Ideen vor. Und da muss ich da leider sagen, naja, sorry, das haben vor 3 Jahren da in Amerika die und die schon gemacht. Schaut sogar genauso aus, wie du dir das gedacht hast. Und die Idee war leider vor 7 Jahren in Thailand und die da hier war vor 37 Jahren auch in den USA für bla bla bla. Sorry, zurück an den Start. Und das geht leider ziemlich oft so, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst.
Das, wow. Das klingt jetzt wirklich nach Arbeit. Du hast uns das jetzt irgendwie... Kreativität ist gleich Arbeit.
Ja, auch. Das habe ich euch jetzt total verdorben.
Ja, danke.
Aber das Kill-Your-Babies-Prinzip, was vorher eigentlich angesprochen wurde mit dem, dass man die ersten 30 Ideen mal wegschmeißt, das stimmt wirklich. Das habe ich auch persönlich schon beim Singen und beim Musikmachen so erlebt. Also
das ist
die ersten Lieder schmeiße ich eigentlich wieder in die Tonne.
Das ist eigentlich fast immer so.
Ja.
Also es sei denn, also es passiert dann auch nicht mehr. Wenn du vorher deine Hausaufgaben gemacht hast, dann passiert dir das weniger. Weil dann weißt du ja schon, okay, das alles muss ich nicht mehr machen. Mhm. Weil das gab es schon. Dieses Hausaufgaben machen kann aber auch sehr hilfreich sein in vielerlei Hinsicht. Also sowohl beim Werben seinerzeit als auch jetzt beim Schreiben. Merke ich das ja immer wieder in zweierlei Hinsicht. Weil erstens vermeidest du das Rad zweimal zu erfinden. Mhm. Und zum anderen kommst du ja häufig drauf, dass wenn du dann analysierst, was ist eigentlich die Aufgabe, beispielsweise in der Werbung, was für immer ein Produkt oder Dienstleistung zu verkaufen, dass hier vielleicht eine Aufgabenstellung ist, wo du eine gewisse Strategie dann verfolgen musst, wenn du mal Insights gefunden hast, was du beim Konsumenten erreichen willst, was du den Konsumentinnen kommunizieren willst oder sollst, um wirklich zum Erfolgsziel zum Verkaufen zu kommen, dass diese Strategien vielleicht in anderen Fällen auch schon mal angewandt wurden und dass man sich da was abschauen kann und aber dann feststellt, okay, die haben das zum Beispiel da vor 37 Jahren für das und das Ding gemacht, aber erstens ist die Umsetzung komplett nicht mehr zeitgemäß, kann man also eine zeitgenössische Umsetzung dafür entwickeln. Die Strategie ist aber dieselbe, die Einsicht, welches Gefühl muss ich ansprechen, was ist der Reason Why und so weiter und so fort. Und ähnlich ist es auch beim Bücherschreiben. Also wenn man bei mir hernimmt, das Buch Blackout, das war nicht das erste Buch über einen Stromausfall. Es gab davor immer wieder Bücher über Stromausfälle, unter anderem in den 70er Jahren mal einen Bestseller von einem damaligen US-Bestseller-Autor, dem Haley, der zwar nur Stromausfälle in Kalifornien beschrieben hat, und dann denkst du, okay, der hat das eh schon beschrieben, was soll ich noch beschreiben? Nur waren die gesamten dahinterliegenden Systeme und auch wie die Welt funktioniert hat in den 70er Jahren noch völlig anders als in den 2000er und 2010er Jahren, als ich begonnen habe, Blackout zu recherchieren und zu schreiben. Das heißt, ich konnte eine ganz andere Geschichte erzählen. Ich wollte ja nicht nur bei Blackout zum Beispiel, wollte ich auch gar nicht zuerst die Geschichte eines Stromausfalls erzählen. Da wollte ich die Geschichte erzählen, wie man wie unsere Welt heute funktioniert. Diese Welt, die beruht auf unendlich vielen gegenseitigen Abhängigkeiten, durch die es uns eigentlich wahnsinnig gut geht. Uns erlaubt einen ungeheuren hohen Lebensstandard, zumindest hier im Westen und in Teilen Asiens, USA, zu haben. Wir leben alle besser als jeder Kaiser vor 100 Jahren, länger, gesünder, komfortabler. Wie geht das? Und dann begreifst du halt, okay, das geht eben deswegen, weil wir eine globalisierte Welt haben. Wir kennen das jetzt alle, spätestens seit den letzten zwei Jahren Pandemie-Lieferketten, sind ein Phänomen davon. Und dann kommst du irgendwann drauf, okay, inzwischen sind nicht nur industrielle Lieferketten so organisiert, sondern die ganze Welt. Ein Krankenhaus funktioniert heute genauso wie eine Autofabrik. Und wie erzählst du diese Geschichte? Und jetzt fängt der kreative Prozess an zum Beispiel. Jetzt weiß ich zwar, das funktioniert alles so, aber wie erzähle ich das? Wie erzähle ich spannend?
Genau, da möchte ich auch nachhaken, Marc. Weil wie schaut denn jetzt der aus? Jetzt hast du diese Grundidee. Ja? Mhm. Und wenn man deinen ersten Ausführungen folgt, dann sagt man, okay, das ist die Grundidee, das möchte ich erzählen. Und dann kommt jede Menge Arbeit. Ja? Du hast das schon kurz gesagt, Recherchearbeit auf der einen Seite. Mhm. Aber wie schaut der dann aus, der Prozess des Schreibens bei dir? Ist es dann so, wenn du sagst, okay, Grundidee habe ich, recherchiert habe ich auch, das Runterschreiben geht relativ schnell? Oder wie bei Blackout, wenn du sagst, die Idee war eigentlich eine ganz eine andere, die hat mich dann woanders hingeführt. Wie passt das zusammen? Wie schaut das konkret bei dir aus?
Also ganz konkret, und das ist wirklich konkret, weil ich weiß ja, es ist ja aus vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil völlig anders arbeiten, oft tatsächlich sehr, sehr spontan, intuitiv drauf losschreiben und dann meistens nachher sehr viel umschreiben müssen. Aber bei mir schaut es im Prinzip so aus, ich habe meistens eine vage Idee. Also so ist es ja nicht, dass es bei mir ein kompletter, Ingenieursprozess ist, wie es so geklungen hat. Okay. Meistens steht, ich kannte das auch früher aus der Werbung und Ähnliches ist hier beim Schreiben. Meistens hat man eigentlich irgendwie schon eine komische Idee im Kopf. Erstmal so ein Einfall. Mhm. Und dann testet man, funktioniert das vielleicht als Geschichte? Und dann fängt man an zu recherchieren und dann kommt man drauf, naja, so funktioniert es nicht und vielleicht funktioniert es ein bisschen anders. Und dann in meinem Fall schaut es dann so aus, dass dieses Ausprobieren funktioniert in Form von kleinen Exposés, so ein- bis zweiseitige grob Zusammenfassungen einer möglichen Geschichte schreibe und mir anschaue, funktioniert das? Macht das in irgendeinen Sinn? Interessiert es mich? Finde ich spannend. Parallel dazu, aber das ist auch eine Eigenheit bei mir, ist, dass ich mein Umfeld anfange, ein bisschen zu nerven mit dem Thema, weil es ich faszinierend finde, ob das jetzt ist, wie unsere Welt funktioniert oder wie bei Helix Gentechnik oder dann bei Gier diese ökonomischen Konzepte und so weiter und so fort. Und dann merke ich eh, wenn die Leute in meinem Umfeld anspringen, weil sie das auch interessant finden und spannend und mit mir anfangen, drüber diskutieren, nachfragen, dann merke ich auch, okay, könnte was dran sein. Und wenn das dann parallel, ich sehe, okay, da könnte eine Geschichte rauskommen, das funktioniert zumindest in dem Exposé einmal, dann mache ich mich weiter dran. Der nächste Schritt ist dann bei mir eine relativ konkrete Planung nach so klassischen Storytelling-Mustern, eines der bekanntesten und in den letzten Jahrzehnten häufigsten verwendet, ist die sogenannte Heldenreise, die als ganz gutes Blauprint da quasi dienen kann, aber nicht ausschließlich.
Was muss ich nachfragen? Heldenreise. Weil ich jetzt kein Profi im Storytelling bin. Ja. Das heißt, du fangst an, denkst du, dass das Heldenreise ist ein Muster. Das heißt, du weißt doch auch schon, was rauskommt am Schluss. Oder?
Ja, ich kenne die Enden meiner Geschichten im Allgemeinen. Ich kann nicht schreiben, wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht.
Das heißt, es ergibt sich nicht einfach so spontan. Nein, jetzt passiert das.
Es gibt, wie gesagt, das finde ich sehr faszinierend. Und das ist auch etwas, was ich jetzt interessiert festgestellt habe bei meinen Studierenden an der Angewandten in den letzten zwei Jahren, die ich das jetzt gemacht habe. Es gibt einfach unterschiedliche Typen von Kreativen. Es gibt nämlich schon die einfach drauf loskreieren.
Das bin ich.
Die haben nur ganz häufig das Problem, das ist halt ein wahnsinniger Trial-and-Error-Prozess.
Ja, stich da die Gine, ja.
Und wenn du da nicht bereit bist, in dieser Trial-and-Error-Phase, vor allem die relativ lang dauert, bei einem Buch würde ich mal behaupten, dauert das mindestens bis zur Mitte des Buches oder noch länger, bis du weißt, welche Geschichte erzähle ich eigentlich. Und dann kann es sein, dass du nach 200-300 Seiten draufkommst, ach du liebe Güte, eigentlich geht es in meiner Geschichte ja um das. Und dann kannst du die ersten 200-300 Seiten womöglich neu schreiben oder sehr weitgehend umschreiben. Mhm. Und wenn du dann nicht bereit bist, diese neue Arbeit zu machen, dann kommt nichts Gescheites raus, wenn du dann zu faul bist, diese Arbeit zu machen. Das beobachte ich nämlich ganz oft, weil da hast du dann diese Kreativen, die denken sich erstens, meine Idee kann nicht so schlecht gewesen sein, dass ich jetzt alles wieder wegschmeißen muss. Und zweitens, wow, jetzt habe ich schon so viel Arbeit hineingestellt, jetzt kann ich das nicht wegschmeißen. Aber das ist wie im Finanzwesen, schlechtem Geld noch Gutes nachzuwerfen. Mhm. Gibt's ja.
Also bei einem Buch verstehe ich das voll, dass man da auch wirklich im Vorhinein das gut durchplanen muss, weil eben, wie du sagst, dann ist es nach 200 Seiten auf einmal doch nicht cool oder passt plötzlich alles nicht mehr zusammen und man muss das umändern. Mhm. Ich mache ja, bei einem Lied ist es ja nicht so der Trouble, glaube ich. Also ich habe da einen Song, okay, das ist ein 3-Minuten-Werk.
Es kommt ja auf die Dinge zum Teil natürlich an, das stimmt schon. Ich meine, ich komme ja ursprünglich aus der optischen Ecke, ich habe ja selber auf der Angewandten seinerzeit studiert, also ich komme ja aus diesem, ich hätte irgendwann mal in jungen Jahren gedacht, ich wäre Kunstmaler oder vielleicht Comiczeichner oder sowas in der Art. Und das stimmt schon, wenn man natürlich an sowas denkt, an Lieder, die nur 3 Minuten dauern und die schneller geschrieben sind als ein Buch. Oder auch beim Bildermalen. Wenn man jetzt nicht jemand ist, der in altmeisterlicher Manier ein Bild im Jahr hervorbringt, sondern so wie es heute im Allgemeinen in weiten Bereichen der Kunstwelt und des Kunstmarkts heißt, das ist relativ schnell produziert, dann kannst du sagen, okay, macht nichts, wenn mal was schiefgegangen ist.
Genau.
Und in Wahrheit ist es ja aber beim Bücherschreiben nicht viel anders, weil am Ende des Tages bleibt dir ein Gesamtwerk übrig. Auch bei der Sängerin, auch beim Maler. Da ist vielleicht das einzelne Ding, kannst schneller wegkippen. Aber wenn du langfristig Erfolg haben willst, bist du trotzdem angewiesen, dass du eine kontinuierliche Qualität irgendwie herausbringst, eine langfristige. Insofern ist es dann doch wieder ein bisschen vergleichbar, was du beim Malen, beim Musikmachen, also beim Kreieren von kurzen Stücken natürlich schneller hast, ist so schnellen Gewinne quasi. Also diese schnellen kleinen Erfolge. Mhm. Du siehst es sofort, genauso wie beim Golfspielen, siehst du ja sofort, Mist, der Ball ist wieder mal irgendwo im Wald gelandet. Während du das natürlich beim Bücherschreiben nicht ganz so schnell hast. Wenn du ein Buch versemmelst, an dem du 2 Jahre geschrieben hast, das tut ein bisschen mehr weh.
Mhm. Marc, du hast jetzt ein Stichwort aufgebracht, Qualität ist jetzt kurz gefallen. Mhm. Und das würde mich interessieren, wenn man bei deinen Büchern bleibt, ist das auch ein Qualitätskriterium, wie viel Realität und wie viel Fiktion steckt da drinnen? Weil, wenn du etwas über einen europaweiten Stromausfall beschreibst, ja, wo dann alle sagen, die damit zu tun haben, das hat sich der Herr Ellsberg so ausgedacht, kann im Leben nicht passieren. Unsere Kraftwerke sind da absolut sicher. Schön, dass er das geschrieben hat. Dann haben wir nicht den Thrill in dem Buch, oder?
Ja, das ist ja zum Glück bei meinem Buch nicht passiert, sondern genau im Gegenteil, dass die alle gesagt haben, das kann leider genauso passieren und das ist akkuratest recherchiert, wo hat er die Informationen her. Es ist aber nicht zwingend ein Qualitätsbeispiel, gerade in der Literatur, in der Erzählenden, bist du in Wahrheit ja immer in der Fantasie. Selbst das ist ja das, was man beim Geschichtenerzählen begreifen muss, sagen wir mal, in dem Genre, in dem ich unterwegs bin, das immer so tut, als wäre es relativ nah an der Realität, bist du ja trotzdem immer in der Fiktion. Es ist immer Fiktion.
Okay.
Auch wenn es in der Realität natürlich irgendeine Basis hat, aber ich erzähle am Ende des Tages eine Geschichte. Die ist vielleicht nicht ganz so fantastisch und überhaupt nicht in der Realität verankert wie ein Harry Potter. Mhm. Wobei in Wahrheit auch ein Harry Potter massiv in der Realität verankert ist, nämlich in einer psychischen Realität der Menschen, die sich ja dann trotzdem damit identifizieren können, mit Ängsten, mit Wünschen, mit Träumen, die man als Zehnjähriger vielleicht gehabt hat und bis ins Erwachsenenalter mit hat und so weiter und so fort. Also insofern ist ja jegliche Literatur einerseits, oder sagen wir jegliche erfolgreiche Literatur, weil sonst wird sie nicht erfolgreich sein, sehr stark in irgendeiner Form der Realität verhaftet, während sie parallel immer reine Fiktion bleibt. Also ein Beispiel, das ich mit den Studierenden auch immer beispielsweise durchnehme, wobei sie im Kontext von visualisierter Kreativität dann nicht ganz so wichtig ist, ist das Beispiel Dialog. Wenn du einen Dialog aufschreibst, wenn du reale Dialoge aufschreibst, wie die Leute sie auf der Straße, in der Straßenbahn oder auch am Abendessentisch führen,
ja.
Wenn du da das ist ganz einfach. Mach ein Transkript von solchen Gesprächen und gib es den Leuten zu lesen. Da steigt dir jeder nach der ersten halben Seite aus. Da sind so viele S drin, da sind so viele Wiederholungen drin, und so weiter und so fort. Also ein Dialog, der wirklich real klingt in einem Buch, in einem Film, Fernsehserie, sonst wo, hat natürlich mit Realität nichts zu tun, weil sonst wird dem keiner zuschauen wollen, weil es unerträglich ist zuzuhören. Dasselbe gilt fürs Anschauen und so weiter und so fort. Also so viel zur Realität in der Fiktion.
Okay, was sagt man da als Reality Star? YouTuber Reality. Und so, ja? Ich meine, das ist doch ein ganzer Zweig, die
Medien-Ass
und so.
Die leben ja genau von dem Phänomen zu tun, als wäre hier und wir wissen genau, nichts davon ist wahr.
Das stimmt, das kann ich als Influencer-Bestätigung. Es ist gar nicht so, dass nichts wahr ist, nur eben das Uninteressante, wenn jetzt am Heisel sitzt, da mache ich natürlich jetzt nicht die voll authentische Story, sondern natürlich nur, wenn was Cooles passiert.
Genau. Und ich glaub, wenn man dann den Donauwald zerfurzt am Heisel, dann wird das vielleicht schon wieder recht real und noch interessant, aber darüber hinaus.
Du hast ja vorher gesagt, dass du das an den Leuten getestet hast, du hast mal geschaut, springen die Leute auf das Thema an, so testest du immer aus, welche Themen du aufgreifst für deine Bücher. Aber hast du aufgrund dessen, dass du vielleicht bei Blackout ja auch schon vorher wahrscheinlich mit Leuten drüber geredet hast, mit dem Erfolg gerechnet, den Blackout haben würde? Hast du da irgendwie schon das kalkulieren können oder war das die völlige Überraschung?
Hast du das vorher schon gewusst? Hast du vorher schon irgendwie das neue Haus anzahlt? Weißt du, das Blackout, das wird was.
Das habe ich schon vom allerersten Buch Saubermann gemacht und war völlig entsetzt, dass dann nur ein paar Familienmitglieder und Freunde dieses Buch gekauft haben. Nein, da ich zu einem gewissen Maß von Größenwahn neige, habe ich bei jedem Buch von vornherein angenommen, dass das ein Weltbestseller wird.
Okay.
Das ist dann sehr unerfreulich, wenn du das nicht wird.
Ja.
Nein, im Ernst, natürlich wünscht man sich, wenn man schreibt, dass man eine gewisse Leserschaft bekommt, aber das ist etwas, was im Buchmarkt wahnsinnig schwierig ist und dir auch alle Verlagsleute sagen werden und nach auch alle Autorinnen und Autoren, die du kennst, zumindest für unbekannte Autorinnen und Autoren, Newcomer, es ist quasi unmöglich, zumindest einen Bestseller zu programmieren. Das geht. Selbst die Verlagsleute wissen vorher nicht, wie gut ein Buch funktionieren wird. Sie haben zwar auch ihre Hoffnungen, du kannst zwar vielleicht bis zu einem gewissen Grad annehmen, es wird nicht komplett floppen, aber selbst das ist nicht immer gesagt. Es gibt Geschichten aus der Verlagsbranche, wo Verlage wegen überhöhter Vorschüsse fast oder sogar ganz bankrott gegangen sind, weil sie einen Bestseller aus einem anderen Land eingekauft haben, der in Deutschland aber nicht funktioniert hat oder auch in andere Richtung. Von daher war ich, als ich an Blackout gearbeitet habe, überhaupt nicht davon überzeugt, dass das ein Bestseller werden wird. Dass ich das Buch überhaupt fertig geschrieben habe, hatte mehrere Komponenten, weil während ich dran geschrieben habe, habe ich ja zwischendurch noch meinen letzten Wien-Krimi geschrieben. Den habe ich irgendwann mal so in 3 Monaten dazwischen weggeschrieben. Das hatte eher damit zu tun, dass ich dass mich das Thema einfach wahnsinnig interessiert hat. Und ja, je tiefer ich eingetaucht bin und je mehr ich begriffen habe und ich selber während dieser Recherche immer wieder diese Aha-Momente gehabt habe, die mich so fasziniert haben, wie das Klo funktioniert nicht mehr, wie keine einzige Tankstelle funktioniert nicht mehr, wenn der Strom ausfällt. Das heißt, sämtliche Lieferungen, die heute über die rollende Landstraße kommen, funktioniert nicht mehr. Das heißt, nach 12 bis 24 Stunden ist nichts mehr in unseren Supermärkten, ist nichts mehr in unseren Apotheken, gibt es kein Klopapier mehr, keine Nudeln, nichts. Und all diese Momente, das hat mich einfach so drangehalten. Und selbst dann, weil ich da hier vom Stoff, manchmal von der Menge auch ein bisschen überwältigt war, außerdem ja noch Vollzeit in der Werbung gearbeitet habe, das Buch also hauptsächlich nach 18 Wochen in Urlauben entstanden ist, hat man dann manchmal auch so Phasen, wo man ein bisschen durchhängt. Da hat dann sehr geholfen, dass mein damaliger, sozusagen späterer Literaturagent immer wieder nachgefragt hat, der eben eine Leseprobe und ein Exposé bekommen hatte. Wie schaut es aus? Gibt es jetzt dann einmal mehr zu lesen? Und daraufhin habe ich mir halt immer wieder gedacht, naja, dann setz dich jetzt wieder hin und schreibst wieder mal. Also diese Mischung aus Faszination und auch ein bisschen im Arschtritten, die hat letztendlich dazu geführt, dass ich es auch wirklich geschrieben habe. Aber nicht der Gedanke daran, dass das ein Bestseller wird, weil da war ich ja aufgrund der 4 vorhergegangenen Bücher schon einigermaßen ernüchtert.
Marc, du bist mir jetzt als unser kreativer Superstar ein bisschen zu bescheiden. Ja? Ich meine, mittlerweile, glaube ich, muss sich kein Verlag mehr Sorgen machen, dass du der Bestseller-Autor bist. Deshalb möchte ich mit dir ganz kurz ein bisschen in die Zukunft schauen. Was erwartet uns denn jetzt? Was hast du jetzt, ein aktuelles Werk, wo du sagst, okay, das ist es? Oder bist du, wir sind ja quasi unter uns in diesem Podcast, gibt es irgendwas, was du sagst, was du jetzt einfach raushauen willst und sagst, daran arbeite ich, das wird der nächste Bestseller von mir?
Naja, ich beginne gerade am nächsten Buch so zu tasten. Also da bin ich gerade dabei in dieser Phase. Wie könnte denn die Geschichte ungefähr laufen, Recherchegespräche zu führen mit Leuten aus den betroffenen Gebieten etc.
Das heißt, bei dir ist ganz, ganz, ganz viel los eigentlich schon wieder. Du wirst es nicht abreißen, wie es klingt.
Es ist immer viel los, weil ich erstens, ja, mein Schreiben ist schlicht und einfach auch viel handwerkliche Arbeit. Tippen. 600 Seiten tippen sich nicht. Und bei Celsius jetzt zum Beispiel war es da war es fast noch schlimmer als bei Blackout. Bei Blackout seinerzeit habe ich trotz der ganzen Planung große Schwierigkeiten gehabt, in die Geschichte reinzukommen. Das gehört auch dann zu diesem, zu einer Stufen des kreativen Prozesses, zumindest beim Bücherschreiben. Du hast einen Plan und weißt, wie die Geschichte läuft, und dann fangst du an zu schreiben und stellst fest, der ganze schöne Plan funktioniert nicht, weil die Hauptfigur, die du dir vorgenommen hast, trägt die Geschichte nicht. Mhm. Und bei Blackout war das dann so, dass dann eigentlich der geplante Sidekick, irgendwann war mir klar, eigentlich der Sidekick muss die Hauptfigur werden, und die ursprüngliche Hauptfigur wurde dann zu einem, nicht einmal Sidekick, zwar zu einer wichtigen Person, aber einer sehr wichtigen nur Nebenrolle. Und das heißt, ich habe Blackout die ersten 150 Seiten dreimal komplett neu geschrieben. Mhm. Und bei Celsius war das jetzt ähnlich. Da waren es zwar nicht die ersten 150 Seiten, aber die restlichen 500 Seiten habe ich zum Teil. Also ich habe für die 600 Seiten, die jetzt am Schluss übrig geblieben sind, wahrscheinlich in Summe 1200 bis 2000 Seiten geschrieben.
Vielleicht ist das ein gutes Omen und es wird wieder ein Bestseller. Und was abschließend ist noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die ist auch mir sehr wichtig, weil es kann auch mir vielleicht gut helfen und auch den Leuten da draußen. Was würdest du unseren HörerInnen in Bezug auf Kreativität mitgeben? Was ist wichtig?
Dranbleiben. Und wie gesagt, wirklich dieses zuerst Hausaufgaben machen und dann in der Lage sein, dieses Kill Your Darlings durchzuziehen. Das hat sich leider immer wieder erwiesen als die beste Strategie. Es ist spätestens, wenn dir jemand, wenn du gute Berater hast und gute Feedbackgeber, dann zeigen die ja als erstes auch immer genau in die Wunden mit dem Finger. Das sind immer die Dinge, wo du dir gedacht hast, das ist zwar nicht ganz rund, aber es wird schon keiner merken. Und die Leute, die entweder in ihrem Fach richtig gut sind oder die dich sehr genau kennen, die sehen das sofort. Und dann, und in Wahrheit musst du ja dann, könntest du schon vorher auf dich selber hören und sagen, ja, ich weiß eh, naja. Haus einfach.
Hart zu sich selbst sein und ehrlich sein.
Ja. Ich sag vielen lieben Dank, Bestseller-Autor Marc Elsberg, kreatives super Talent, super Genie. Ich meine, ich bin wirklich traurig, Dankeschön, dass unser Podcast zeitlich ein Limit hat. Ich könnte dir jetzt noch stundenlang zuhören, ja, aber in dem Fall, ich glaube, das Wichtigste hast du uns gesagt zum Thema Kreativität. Ich sage danke für deinen Besuch.
Vielen Dank.
Alle wissen, was sie zu tun haben. Kreativität ist Arbeit. Und vielen Dank, Marc Elsberg.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.